Willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Ich bin Matthias und euer Moderator und in dieser Folge erwartet uns ein spannender Austausch mit Nina Schweppe, Coach und Expertin für Ernährung und Schlafberatung. Sie ist selbst von der seltenen Augenerkrankung NON24 betroffen, einer Störung des Schlaf-Wach-Rhythmuses, die vor allem bei völlig blinden Menschen auftritt. Auch wenn Lohn und NON24 unterschiedliche Erkrankungen sind, gibt es vielleicht auch gemeinsame Herausforderungen wie das Leben mit einer chronischen Erkrankung und die Notwendigkeit, den Alltag anzupassen. Mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihren eigenen Erfahrungen zeigt Nina Wege auf, wie man mit gesundheitlichen Hürden umgehen kann und trotz allem ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben führen kann. Freut euch auf ein Gespräch über Resilienz, Selbstfürsorge und die Bedeutung, den eigenen Rhythmus und den eigenen Körper besser zu verstehen. Nina, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und meine Ansätze, vielleicht auch meine Leistung hier präsentieren kann und meine Geschichte erzählen. Ich erzähle gerne was.
Das habe ich auch schon im Vorgespräch mit dir gemeinsam erlebt. Das war sehr, sehr inspirierend und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir in das Vorabgespräch zu gehen. Habe ich jetzt irgendwas in meinem Intro vergessen, wo du sagst, es wäre vielleicht nochmal sehr sinnvoll, das zu ergänzen, dann bitte gerne.
Genau, also die Ernährung, also was ich einfach so zu meiner Ausrichtung, ne? Die Ernährung ist in meinen Leistungen so ein Nebenprodukt, der Schlaf und vor allem die faszinierende Chronobiologie, die Lehre von den zeitlichen Abläufen im Organismus, das ist meine große Leidenschaft und das ist das, womit ich Menschen eben helfe, mehr Energie zu bekommen, gesünder zu werden, leistungsfähig zu sein, ungeahnte Energie zu haben, was auch immer. Genau, und ich, da muss ich ja keine ängstigen, ich bin ja von meiner grundberuflichen Ausbildung her Sozialpädagogin und ich war 23 Jahre in der Beratung für blinde und sehbehinderte Menschen auch tätig. Also mir ist nichts fremd und das vielleicht ist auch die große Chance für Lohnpatienten zu sagen, also wenn ich schon zu einem Gesundheitscoach gehe, dann vielleicht auch zu einem Gesundheitscoach, wo ich nicht noch alles rund um Sehbehinderung und so weiter erklären muss.
So, ja, das und erst recht.
Das könnte vielleicht die Leute motivieren, weiter zuzuhören.
Das denke ich auch und das wird es auch. Und erst recht möchte das unterstreichen, was du gesagt hast, wenn es sich um eine seltene Erkrankung handelt. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz und eine ganz andere Herausforderung, das neu zu erklären. Aber bevor wir genau darüber sprechen, möchte ich dich nochmal bitten, weil wir sind im Lohncast. Hier sind natürlich schon ganz viele Lohnbetroffene und andere ExpertInnen zu Wort gekommen. Jetzt habe ich schon gesagt, du hast die seltene Augenerkrankung NON24. Erklär uns doch mal ganz kurz, was man darunter verstehen kann und vielleicht auch so dein Weg bis zur Diagnose und was dich auch so darüber hinaus noch auszeichnet, damit wir, denke ich, mit so einem vollumfassenden Bild starten können.
Ja, NON24 ist ja im klassischen Sinne gar keine Augenerkrankung, sondern das Problem findet weiter innen im Kopf statt, nämlich bei den sogenannten Ganglienzellen, die Impulse aus dem Sehnerv weiterverarbeiten sollen und Botschaften weiterschicken sollen an die inneren Uhren. Und diese Lichtverarbeitung, ich sage das jetzt mal ganz einfach, also die Schlafexperten, die zuhören, mögen mir verzeihen, wenn ich das etwas hemdsärmlich jetzt mache. Aber am Ende des Tages ist das Problem dieser Erkrankung, dass der Körper nicht weiß, ob Tag oder Nacht ist. Und das bedeutet in der Alltagsbewältigung, dass man manchmal schlafen möchte, wenn man unbedingt wach sein muss. Man ist wach, wenn man eigentlich schlafen sollte, müsste, wollte. Man hat keinen Appetit, wenn Mittagspause ist, dafür aber mitten in der Nacht und so weiter. Und eigentlich geht das ganze Leben über Kopf. Und wenn man das dann lange genug hat, die Erkrankung, dann, also viele Menschen schaffen wirklich ihren Alltag nicht mehr. Viele Menschen sind nicht mehr arbeitsfähig und man kann sehr, sehr viel dagegen tun. Es gibt ein Medikament dagegen, aber es gibt auch, und so bin ich auch auf meinen Berufsweg gekommen, es gibt eben auch die natürlichen Strategien, mit denen man das Ganze unterstützen und das Ganze auch erträglicher gestalten kann. Und tatsächlich, weil wir hier über Lohn sprechen, es kann auch unter Umständen sein, also Sehbeeinträchtigen machen auch gerne mal Schlafprobleme, die nicht unbedingt eine Irritation der inneren Uhr sind, sondern einfach eine Irritation der der Lebensführung, des Lebensstils. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der ganz, ganz oft unterschätzt wird, überhaupt im Umfeld von Augenerkrankungen. Also ich höre ganz oft diesen Satz, ja, das ist doch normal, dass Blinde und Sehbehinderte schlecht schlafen. Nein, das ist nicht normal und ich möchte auch bitte nicht, dass es normal wird. Und ich möchte jedem Menschen raten, der das Gefühl hat, dass der Schlaf nicht in Ordnung ist und dass man am Tag erschöpft ist, dann unbedingt etwas zu tun.
Ja, auch nochmal eine super Erklärung. Vielen Dank dafür. Und möchtest du vielleicht noch mal kurz ausholen, wie sich das bei dir manifestiert hat?
Ja, also ich bin blind seit Geburt und möglicherweise habe ich das schon von Kind an. Aber die Krankheit, circadiane Schlaf-Wach-Rhythmus oder im Volksmund Non-24, war so, glaube ich, noch gar nicht bekannt und auch in ihrer Ausprägung gar nicht so bewusst. Und man weiß auch tatsächlich noch nicht so genau, warum es eigentlich hauptsächlich blinde Menschen trifft. Weil es gibt auch, also 60% blinder Menschen ungefähr, meint man, sind betroffen. Im Umkehrschluss 40% nicht. Und man weiß noch nicht genau, warum. Und diese Laune der Natur kann auch sehende Menschen treffen. Das noch mal so dazu. Und mein Weg in die Diagnostik war eigentlich der, dass ich bin von Geburt an blind, ich bin dann in die Schule gegangen, ich habe Sozialpädagogik studiert, da wurde es manchmal schon schwierig. 3-4 Vorlesungen am Tag, da bin ich oft mal so weggenickt und dann sagten alle, ach, das ist normal, ein Studium ist anstrengend und so. Und dann im Beruf ging es mir auch ähnlich, in der Blinden- und Sehbehindertenberatung habe ich eigentlich ganz gut meinen Job gemacht, merkte aber, dass ich abends ganz oft eben sehr erschöpft war und mit zunehmendem Alter, dann konnte ich das einfach auch nicht mehr kompensieren. Ich hatte dann auch eine Augenamputation und ich habe die Vermutung, dass durch die Entfernung des Augapfels auf der einen Seite sich die Symptomatik auch nochmal verstärkt hat, sonst hätte ich es vielleicht auch noch länger wegstecken können oder hätte vielleicht auch gar nicht so einen starken medizinischen Einsatz gebraucht. Aber ich war dann am Ende, kurz vor der Diagnose, war ich wirklich so unten, dass ich dachte, also entweder Psychiatrie oder ich hänge mich auf. Und ich sage das wirklich ganz offen, weil das so ist. Und ganz viele Leute haben dann hinter meinem Rücken gesprochen und gesagt, die soll mal in eine Therapie gehen, die ist ja völlig durch den Wind. Aber es hat mir eigentlich niemand Hilfe angeboten. Und ich bin eigentlich durch einen Zufall in den Blindenverein gegangen, weil ich als Beraterin für Blinde und Sehbehinderte dachte, oh, Non-24 ist die neue blinden Modeerkrankung. Es könnte mir ja jetzt wirklich passieren, dass Leute wegen diesem Quatsch anrufen. Und dann muss ich ja Rede und Antwort stehen können. Ich war bei der Landesärztin für Blinde und Sehbehinderte tätig. Da ist natürlich absolute Fachkompetenz gefragt. Und darum eigentlich nur bin ich in diesen Vortrag gegangen und hatte mich eigentlich auf eine ruhige Dreiviertelstunde eingestellt. Und ich war aber schon von Minute 1,3 ungefähr aufmerksam, weil ich dachte, der erzählt eigentlich der Doktor aus meinem Leben. Der erzählt, wie das ist, der erzählt von dieser Erschöpfung, der erzählt davon, dass man manchmal nicht weiß, wie man den Tag schaffen soll, weil man die ganze Nacht wirklich wach war, munter war, Hunger hatte, sich was gekocht hat, irgendwas. Und ich habe gedacht, das kann überhaupt nicht sein, dass es eigentlich noch andere Menschen auf dieser Welt gibt, die das auch haben. Und das ist ja, um die Parallele zu Lohn wieder zu ziehen, immer das Schlimme bei den seltenen Erkrankungen, dass man eigentlich ganz schwer Leute findet, mit denen man darüber sprechen kann, weil man immer gleich Angst hat, als, ach du spinnst ja, das gibt's ja gar nicht, abgekanzelt zu werden. Und ich weiß das noch heute, dass es für mich echt ein Quantensprung war, als dieser Arzt erklärt hat, was ich habe. Und dann bin ich in die Diagnostik gegangen. Und der erste Arzt, zu dem ich ging, der hat dann gesagt, ach nee, Sie haben das nicht. Also ich habe selten Blinde, die so aktiv sind wie Sie, die einen Beruf haben, die ein Ehrenamt haben. Sie haben einfach nur Stress. Ändern Sie mal Ihren Lebensstil, dann wird das schon.
Oh wow.
Ich sage, Herr Doktor, alles, was Sie wollen, sage ich, aber wenn ich jetzt von Ihnen nicht irgendeine Tablette kriege, stürze ich mich hier aus dem Fenster, ich schwöre. Dann hat der gesagt, na gut, also und das zitiere ich wörtlich, ich habe jetzt Stunde Zeit in sie investiert und wenn sie dann jetzt partout nicht gehen wollen, dann verschreibe ich ihnen jetzt eine Dose von dem Zeug und dann rufen sie mich mal nach 2 Wochen an, ob es irgendwas bewirkt. So, und dann habe ich das bekommen und habe 3 Einnahmen gehabt. 3 Nächte habe ich eine Kapsel eingenommen, habe den Arzt angerufen und gesagt, Herr Doktor, ich führe gerade ein ganz anderes Leben. Wissen Sie was? Ich schlafe gut, ich träume schön, ich habe eine ungeahnte Energie. Der hat gesagt, das hätte ich nie geglaubt, dass Sie diese Erkrankung haben. Sagt er, ich entschuldige mich bei Ihnen. Und wann immer Sie wollen, kriegen Sie Nachschub.
Nina, mal ein kurzer Hinweis, es ist natürlich super spannend. Ich denke aber, wir müssten den kurzen Bereich wegen dem Medikament, glaube ich, lieber rausschneiden, auch wenn das total wichtig ist. Meinst du, wir könnten das vielleicht weicher anders formulieren, weil deine Grundaussage fand ich trotzdem gerade spannend. Also wir können vielleicht über Therapie sprechen, aber lass uns lieber nicht über Medikamente und Tabletten und Einnahme sprechen oder vielleicht abkürzen. Aber ich glaube, weil das würde bei Kesi nicht durchgehen.
Schneid das einfach weg.
Dann schneide ich das raus, ja.
Du schneidest es raus bis zu der Stelle, wo es heißt, wo ich halt gesagt habe, bis zum Teil, wo ich gesagt habe, ich brauche aber jetzt irgendwas und dann kann ich ja sagen, so, ich habe was gekriegt und tatsächlich und ich habe vor allen Dingen, dann kann ich noch ein bisschen über Licht reden, um das so ein bisschen, ne? Mhm. Würde ich sagen, also dann tun wir mal so, als hätte ich jetzt gesagt, ich da, wo ich halt gesagt habe, ich brauche aber irgendwas so und was soll man sagen, es gibt eben ein Standardmedikament, was angezeigt ist, wie bei vielen seltenen Erkrankungen. Und das bekam ich dann, aber ich bekam eben auch die Anweisung, sagen wir mal, den Lebensstil massiv zu ändern und auch mit therapeutischem Licht zu arbeiten. Und das sind eigentlich wichtige Impulse, zu sagen, es gibt ein Medikament, aber vor allen Dingen gibt es auch im Lebensstil bedingte und auch im wertvollen Licht bedingte Impulse, die man einfach ausnutzen muss, um mit dieser, es ist ja eine schwere chronische Erkrankung, also alles, was den Schlaf triggert, kann in schweren chronischen Erkrankungen münden. Bei einer Insomnie ist es ja so ähnlich. Und da kann man eben ganz viel tun, um aus sich selber heraus und an sich selber tatsächlich, ne, auf natürliche Art und Weise. Und aber trotzdem, der Weg zum Arzt lohnt sich immer, falls gegen eine Erkrankung ein Kraut gewachsen ist.
Ja. So, da gebe ich dir recht. Und du hast es gerade schon selbst auch angesprochen. Ich würde da gerne noch mal tiefer reingehen. Wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, dass man aus eigener Erfahrung spricht, wenn man mit anderen?
Ich merke
sorry,
es jetzt
noch mal. Ja. Ich habe die Frage, die ist hier gerade ein bisschen verknotet, wenn man mit anderen helfen will. Das ist ja auch falsch formuliert.
Ach so, ja.
Nochmal. Du hast es gerade schon selbst angesprochen. Ich möchte da gerne noch mal tiefer reingehen. Was glaubst du denn, wie wichtig ist es denn, wenn man aus eigener Erfahrung spricht, wenn man anderen helfen will? Also denkst du, dass Menschen mit Lohn beispielsweise sich besser verstanden fühlen, wenn sie von jemandem Unterstützung bekommen, der Ähnliches erlebt hat, so wie du?
Ja, also davon bin ich ganz fest überzeugt. Das habe ich schon in den 23 Jahren öffentlichem Gesundheitsdienst gemerkt, dass wir, und das sagte meine Chefin mir auch immer wieder, dass wir in Gesprächen mit Betroffenen, aber auch mit Angehörigen stark davon profitiert haben, dass ich einfach, ich wusste, wie man Anträge auf Hilfsmittel stellt. Ich wusste auch, wie man die Hilfsmittel benutzt. Ich wusste, wie man sich fühlt, wenn man eine Ablehnung bekommt von der Kasse, vom Sozialamt. Ich wusste auch, wie man in den Widerspruch geht. Das war mein Beruf, weil ich wusste auch, wie man dafür kämpft, seine Rechte durchzusetzen. Und ich wusste auch, wo die Grenzen, also wo die Stärken von Menschen mit Behinderung liegen. Ich wusste aber auch, wo die Grenzen sind. Und ich habe nicht selten auch in dieser Arbeit Menschen mit Sehbehinderung, die gesagt haben, ach nö, ich will das nicht selber lernen, ich will mich lieber bedienen lassen. Den habe ich auch deutlich ins Gesicht gesagt, dass sie stinkend faul sind. Und da hat meine Chefin immer gesagt, das würden wir als Sehende uns ja nie trauen. Ich sage, doch, ich traue mich das. Und das ist auch bei den Menschen angekommen. Ne? Und jetzt in der Gesundheitsförderung oder in meinen Gesundheitsdienstleistungen merke ich es genauso, dass Menschen, die Schlafprobleme haben. Und wenn ich denen das erste Mal erkläre, was meine Schlaferkrankung ist und ich ihnen sage, ich weiß es ganz genau, was es bedeutet, nicht zu schlafen, was es bedeutet, sich am Tag erschöpft und energielos zu fühlen, Stimmungsschwankungen zu haben. Ich kenne das alles. Und das schafft natürlich gleich Vertrauen und schafft auch, ja. Also gerade der Bereich Schlafstörung ist ja auch sehr schambehaftet, weil das so... Man funktioniert einfach am Tag. Man redet nicht darüber, dass man sich müde fühlt und erschöpft. So, aber die Leute genießen offensichtlich, dass man das bei mir kann, weil ich genau weiß, was es eben bedeutet. Genauso wie ich genauso weiß, was es bedeutet, wenn er sagt, oh Mann, meine Nachbarn sind immer zu komisch zu mir, weil ich sie nicht grüße. Ich sehe die doch aber gar nicht. Ich habe gesagt, ja, kenne ich. Ich sage, warum sprichst du nicht mit deinen Nachbarn? Und sagt, sprecht bitte ihr mich an, dann weiß ich, dass ihr da seid, dann grüße ich euch auch. Ne? Und das sind so diese kleinen Lebensweisheiten, die man dann austauschen auch kann, wenn man selber vielleicht nicht direkt betroffen ist, aber einen ähnlichen Weg eben hinter sich hat.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz tolle Zusammenfassung. Es muss ja nicht immer die gleiche Erkrankung sein, wenn man sich auch gegenseitig unterstützen kann, sondern wir hatten es vorhin auch schon erwähnt, das Thema seltene Erkrankung an sich kann ja auch schon viele Gemeinsamkeiten mit sich bringen und vielleicht auch das eine oder andere hervorheben, was vielleicht eine Gemeinsamkeit ist, wo man vielleicht auch einen gemeinsamen Nenner findet. Und du hast gerade ganz schön gesagt, was du alles was du mitbringst und aus welcher Perspektive du halt auch sprichst. Und du weißt auch ganz genau, wie wichtig es ist, den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu verstehen, sei es beim Essen oder auch beim Schlafen, wie gerade schon erwähnt. Was würdest du denn jemandem raten, der gerade erst die Diagnose 924 oder Lohn bekommen hat und sich total unsicher fühlt, wie es jetzt weitergehen soll? Also aus deiner Perspektive als Betroffene, was wären vielleicht die besten Schritte, die ersten Schritte, die man jemandem geben kann, ohne jemanden zu überladen?
Ja, also erstmal tief Luft holen. Das ist sowas, das habe ich von einem Arzt, der mit mir im Reitverein war, gelernt. Immer wenn ein Reitunfall passierte und der hat nicht als erstes gefragt, wo tut's dir weh, der hat erst gesagt, hol erstmal einmal tief Luft. Weil das einfach hilft, um sich einmal zu sammeln, weil eine Diagnose zu erhalten, ist immer schrecklich. Also bei Non24 ist es, also da weiß man ja gar nicht so genau, was auf einen so zukommt. Schrecklicher ist natürlich eine Diagnose einer progressiven Augenerkrankung, weil schlecht sehen und erblinden ist in der Gesellschaft ja etwas, was mit sehr viel Schrecklichkeit in Verbindung gebracht wird. Und für Menschen, die mal sehen konnten, ist es das sicher auch. Dennoch kann dieses Tiefluftholen einmal dazu führen, mal, dass einem in den Sinn kommt, es gibt ja ganz viele andere, die damit eigentlich schon leben. Und die sind ja auch nicht alle traurig und depressiv und denen geht's ganz schlimm, sondern viele von denen, nicht alle, aber viele führen ja auch ein durchaus erfülltes Leben. Und jetzt ist einfach so der Punkt, wo gehe ich denn hin? Und ich habe gestern wieder auch doch im Gesundheitsamt nochmal mit einer Frau zu tun gehabt, die gerade im Erblindungsprozess ist und die sehr schlecht beraten worden ist. Und das ist natürlich immer sehr bedauerlich. Aber es nützt dann auch wenig, 100 Stellen anzusprechen und 380 Meinungen zu bekommen. Und vielleicht muss man sich dann erstmal so fragen, was ist eigentlich im Augenblick gerade mein größter Schmerz, weil wenn ich gleich alles auf einmal machen will, mache ich nichts richtig. Und was ist eigentlich im Moment das größte Problem für mich? Das könnte ich mir, oder ich überlege mir, was ist das kleinste Problem für mich? Weil wenn ich das kleinste Problem gelöst habe, kann ich das nächstgrößere angehen und habe aber schon einen ersten Erfolg erzielt. Also ich glaube, das sind so Fragen, ne? Wie bin ich dann eher so drauf? Wenn ich eher draufgängerisch bin, dann gehe ich gleich ans große Problem. Wenn ich eher so, oh Gott, jetzt habe ich eigentlich ganz viel Angst, dann nehme ich mal den ersten kleinen Schmerz, um den jetzt mal so zu minimieren. Ne? Und wichtig wirklich zu sagen, wo finde ich Menschen, die mir helfen? Wo finde ich Menschen, die mich verstehen? Und vor allen Dingen würde ich den Menschen immer raten, also was ich ganz furchtbar finde, ganz viele kamen zu mir in die Beratungsstelle und sagten, mein Arzt hat mir gesagt, ich werde blind und ich soll jetzt gleich Blindengeld beantragen und einen Blindenstock. Ich sage, Moment mal, Sie sehen jetzt gerade irgendwie 40%, Sie sind noch nicht mal im Segment der gesetzlichen Sehbehinderung. also ich sag, wir sind von Blindenstock und Blindengeld noch so weit weg, wie der Mond von der Erde weg ist. Mhm. So. Und das finde ich so, also diese Kommunikation, die da stattfindet, ne, oft in den Arztpraxen oder auch in Sozialdienststellen, Gesundheitsämtern, Pflegestützpunkten, das ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Und ich würde sofort gucken, irgendeinen Menschen aus der Peer Group zu finden, auch wenn man sagt, oh Gott, ich habe noch nie mit einem Blinden gesprochen und vielleicht macht mir das auch Angst. Aber ich glaube, das ist erstmal wirklich sowas wie Blindenselbsthilfe oder irgendeine Stelle, gibt für Lohn sicher auch eine Selbsthilfe oder so, aber dass man da erstmal in einen Kreis kommt, wo Leute sagen, so, ja, kenne ich alles, aber mal langsam.
Ja, so. Das meinte ich mit meiner Frage, ohne jemanden zu überladen. Und ich würde gerne mal mit einfügen oder hier hinzufügen. Es gibt natürlich ganz tolle Selbsthilfeorganisationen und Patientenorganisationen, die von Lohnbetroffenen initiiert wurden. Die waren auch schon mal hier zu Gast. Also schaut auch noch mal gerne in die anderen Folgen rein. Wir haben zum Beispiel mit dem Lohn e.V. gesprochen oder auch mit Pro Retina. Ja. Aber ja, das ist eine ganz tolle Unterstützung. Du hast ja schon einiges auch so über Non24 gesagt. Das bringt, wie du auch schon ausführlich erläutert hast, so den Schlafrhythmus erheblich durcheinander. Also ein Tag kann manchmal mehr als 24 Stunden haben. Mhm. Und dadurch kann sich halt ein Rhythmus, Schlafwachrhythmus halt auch verziehen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Was machst du denn eigentlich auch im Alltag damit klarzukommen? Oder beziehungsweise hast du irgendwelche Tipps oder Lifehacks für dich gefunden oder erfunden, die du vielleicht teilen magst?
Ja, also für mich ist einfach immer der Punkt Rhythmus und Struktur. Das betrifft eigentlich alle Menschen, weil wir sind alle super busy, wir haben einen vollen Terminplan und wenn wir gerade nichts im Terminkalender stehen haben, dann kommt bestimmt irgendein Film im Fernsehen, den wir unbedingt sehen müssen und so weiter und so fort. Und wir sind eigentlich immer gesteuert von außen. Und was ich einfach denke, ist, ein gut strukturierter Tag führt in eine gute Nacht. Das heißt, ich bin eigentlich Trainerin für Schlaf und Chronobiologie, aber eigentlich bin ich ein Alltagscoach und ich rhythmisiere die Menschen und sage so, was findet denn wann am Tag statt? Also es lohnt sich, Regelmäßigkeit in den Tag zu bringen, was jetzt nicht heißt, man muss 7 Tage die Woche irgendwie zu bestimmten Zeiten essen und sonst irgendwas, aber man darf eine ungefähre Tagesstruktur haben, die sagen wir mal zu 80% der Woche ähnlich ist, weil dann darf man auch mal zu 20% abweichen. Und es gibt einfach so strukturierende Elemente. Wer zum Beispiel arbeiten geht, kann Arbeitsbeginn und Arbeitsende für sich als Anker verbuchen. Ist natürlich schwierig, wenn man Gleitzeit hat, aber vielleicht lohnt es sich, sich eine ungefähre regelmäßige Zeit anzugewöhnen. Man kann Mahlzeiten als sogenannte Zeitgeber einsetzen. Man kann irgendwelche Pflichten, auch seien sie noch so lästig, können auch Zeitgeber sein. Und es lohnt sich so ein bisschen, dem Körper zu zeigen, was findet eigentlich wann statt. Auch wenn man durch eine Erkrankung zum Beispiel plötzlich nicht mehr arbeiten kann, dann ist es ganz oft so, dass Menschen aufgrund der fehlenden Struktur eine Schlafproblematik entwickeln, die gar nicht medizinisch indiziert ist, sondern einfach aus der fehlenden Tagesstruktur heraus entsteht. Und da kann man ganz, ganz viel tun und die Menschen da zu unterstützen, das ist ja unter anderem mein Beruf.
Mhm. Ja, total, total spannend. Was sind denn so die 3 größten Herausforderungen oder Fragen, die so deine Klienten mitbringen? Sind das oft die gleichen oder sind das ganz unterschiedliche? Also was sind denn so die größten Bausteine, die mitbringen, wenn sie zu
kommen? Naja, die Leute kommen mit einer großen Erschöpfung, mit Ratlosigkeit, auch mit Energielosigkeit. Viele sagen, oh, ich kann gar keine Menschen mehr ertragen, ich werde sofort zickig. So, und das sind alles die Dinge, die sich durch eine Schlafproblematik manifestieren können. Und ich habe so einen Kunden zum Beispiel, der ist in Rente gegangen. Nicht? Und gleichzeitig verstarb sein Hund und plötzlich waren 2 Orientierungsanker weg. Und er sagt, ich gehe wie immer um 22 Uhr schlafen, aber ich bin überhaupt nicht ausgeruht. Den habe ich am Ende des Tages einfach 1,5 Stunden später zu Bett geschickt und jetzt geht es ihm richtig gut und er gestaltet seine Freizeit, er führt wieder ein soziales Leben Ne? Und es kommt immer so auf die Situation an, was bringen die Leute denn mit? Und der Schlaf oder das Leben im Takt mit den biologischen Rhythmen ist ja eine sehr ganzheitliche Geschichte.
Ja, ja.
Da spielt alles zusammen. Also wenn wir nur den Schlaf alleine betrachten, werden wir nicht zum Ziel kommen, sondern wir müssen die Tagesstruktur betrachten, wir müssen die Ernährung betrachten, wir müssen den Lebensstil massiv betrachten und das mache ich auch, ist den Menschen sehr unangenehm, aber wie gesagt, das ist ja mein Beruf und je offener und ehrlicher man da ist, umso mehr Hilfe gibt es natürlich auch.
Genau.
Und dann... Ja, dann geht es eben darum, ganz kleinschrittig an den Schrauben zu drehen. Und also, wenn jemand als erstes mit einem Ernährungsproblem kommt, dann löse ich das auch als erstes. Und plötzlich sagt er, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ich kann auf einmal besser schlafen. Sag, ja klar, sag ich, weil ich dir abends das fettige Essen weggenommen habe. Das isst du jetzt mittags. Und schwuppdiwupp ist dein Körper abends nicht mehr so stark belastet, ne?
Oh, das könnte ja für alle gelten, ne? Also da kann ich
ja natürlich, das gilt für alle. Bloß, ne? Also das ist aber so ein Beispiel, wo wir es alle, alle verstehen können. Oder auch sowas wie der Klassiker ist: Oh, ich morgens, wenn dann der Wecker klingelt, dann renne ich sofort ans Handy und dann checke ich meine Social Media Accounts und dann habe ich schon 3 Nachrichten geschrieben und dann gehe ich mal ins Bad. Ich so, na prima, das ist ja ein geruhsamer Tagesanfang. Ja, sagte, da bin ich eigentlich auch immer schon total gestresst. Ich sage, ja, du bist da total gestresst. Und der Stress zieht sich durch den Tag. Und dann wunderst du dich, dass du nachts nicht schlafen kannst. Der Stress geht ja mit durch in die Nacht, weil wir den Körper am Tag mit Stresshormonen anfüllen. Und es dauert dann mal, bis das wieder aus dem Körper raus ist. Und außerdem nimmt man den gedanklichen Stress ja auch mit ins Bett. Ja, weil man ja den ganzen Tag schon dem Stress, also den Anforderungen hinterhergelaufen ist. Und man weiß ja auch am Abend, was man alles nicht geschafft hat.
Mhm.
Darum, ja, der Tag macht die Nacht und umgekehrt. Das heißt, wenn ich die Menschen zu einem ruhigen Tagesanfang anleite, dann fangen sie den Tag ruhig an, arbeiten in Ruhe ihre Sachen ab. Viele sagen, oh, ist komisch, ich habe auf einmal am Abend noch Zeit und Energie über. Ich so, ach, ist das so?
Ich glaube, da können wir uns vielleicht alle eine gesunde Scheibe abschneiden. Lass uns mal beim Thema Ernährung bleiben, weil das finde ich ganz spannend. Das ist ja auch ein großes Thema bei dir. Und ich habe gelesen, du hast die PEKO, P-E-K-O, Flex-Methode entwickelt, um Menschen zu helfen, ohne viel Nachdenken oder Sehen richtig zu essen. Glaubst du, dass man auch andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel den Umgang mit einer Erkrankung, einfacher, aber vielleicht auch intuitiver gestalten könnte?
Absolut. Also PEKO Flex ist einfach, also ich bin ja selber blind und ich habe selber großen Trouble immer gehabt in regulären Ernährungsprogrammen, weil spätestens irgendwann der Punkt kommt, wo der Ernährungsberater sagt, naja, das ist ja, du musst dann hinten auf die Packungsaufschrift gucken, da musst du wissen, wie viel Kalorien das hat. So, und das waren die Momente, wo ich gesagt habe, sorry, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Und dann haben die gesagt, ja, und dann müssen sie auch noch jeden Tag frisch kochen. Das ist ganz wichtig. Ich sag, da bin ich raus. Als Mensch mit Blindheit brauche ich ungefähr 50-80% länger für meine Alltagsverrichtungen. Das ist absoluter Bullshit zu denken, ich könnte jeden Tag frisch kochen. Dann habe ich nichts anderes mehr, dann habe ich kein Leben mehr. Und dann kam dieses, ja, und also frisch einkaufen muss man auch jeden Tag und 3 Bushaltestellen früher aussteigen auch, um sich mehr Bewegung zu verschaffen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, und darum bin ich auch als erstes Ernährungsberaterin geworden, um im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe meine eigenen Ernährungsprobleme in den Griff zu bekommen, habe ich gesagt, ich muss eigentlich ein System finden, wo Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten, also Menschen mit besonderen Herausforderungen, die diese klassisch durchgekauten Ernährungssachen einfach nicht können, also nicht erfüllen können. Nicht mal, weil sie es nicht wollen, sondern weil es wirklich nicht geht. Da muss ich mir was einfallen lassen.
Ja, und nicht in dieser Regelmäßigkeit, ne, dass man sagt, das musst du jetzt täglich machen. Das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung. Ne? Ja.
Das ist die Herausforderung, aber für viele, gerade wer auch eine Sehbehinderung erwirbt, für den ist auch die Herausforderung, sich überhaupt was zu kochen.
Na klar.
Und da habe ich gesagt, so, das muss auch anders gehen. Der Punkt muss sein, zu sagen, wie kann ich mich eigentlich, wie schaffe ich mir eine Möglichkeit, mich gut zu ernähren, um dann trotzdem mein Gewicht unter Kontrolle zu haben, um mich aber nicht so zu schinden. Ich habe ja so schon genug zu bewältigen im Leben. Und so bin ich zuerst einmal aufs intuitive Essen gekommen, also Essen im Einklang mit meinem Organismus, was ja auch gut zu den persönlichen biologischen Rhythmen passt. Das war dann der nächste Schritt für meine berufliche Weiterentwicklung. Aber Picoflex ist eigentlich aus der Not entstanden, weil ich gesagt habe, gerade Blinde und Sehbehinderte können ja nicht permanent auf die Packungen gucken, können auch nicht permanent sagen, oh, was habe ich denn jetzt gerade zur Verfügung, ist das jetzt gut oder nicht, und können auch nicht immer so aussuchen an Buffets oder irgendwo. Und Picoflex ist im Prinzip ganz einfach. Man teilt gedanklich den Teller in drei Teile. Die obere Hälfte packt man richtig prallevoll mit Pflanzenkost, P. Und unten die beiden Viertel teilen sich Eiweiß und Kohlenhydrate, also E und Co., ne? Und Flex, das kann ich immer machen. Überall, wo ich gehe und stehe, und es ist egal, in welchem Restaurant und in welchem Setting. Selbst wenn man jetzt in irgendeinem Restaurant ist, wo man sagt, ui, da gibt's aber gar nicht so viel, also wie soll ich mir da einen Teller anders gestalten? Dann heißt es aber auch, ich kann mir zum Beispiel vorher einen Salat oder eine Gemüsesuppe nehmen, ne? Und dadurch erhöhe ich dann den Pflanzenanteil. Also, diese Picoflex-Methode ist eigentlich nur eine Orientierung und eine Art, sich zu ernähren, wo man einfach den Fokus auf den pflanzlichen Lebensmitteln hat und sich angewöhnt, mit Eiweiß und Kohlenhydraten etwas vorsichtiger zu hantieren. Und schwupp, passt es immer, und da ist auch völlig egal, was wo drin ist. Und dann leite ich in meinen Kursen natürlich die Leute ein, dass sie auch wissen, wo sie Eiweiß und Kohlenhydrate finden, wie pflanzliche Lebensmittel auch einzuordnen sind.
Ja, richtig. Ja, richtig gut. Es klingt eigentlich so einfach, aber immer das ist natürlich.
Überall. Und es gibt auch
super,
dafür.
Richtig, ja.
Da gibt es ja auch keine Ausreden.
Wollte ich sagen.
Mehr.
Genau. Ja, alltagstauglich. Und, aber darum geht es ja wahrscheinlich auch, um das auch immer anzuwenden, weil wir müssen alle 2 bis 3 Mal am Tag halt essen, sage ich mal. Da ist sowas
ja,
natürlich
nichts,
auch essentiell.
Ne?
Und, hilft ja auch.
Der Organismus will auch öfter. Also meine Mahlzeitenfrequenz liegt zwischen 2 und 8 am Tag.
Ja, siehst du, genau. Da ist natürlich so eine Methode super wertvoll. Und du hast in meinem Vorgespräch mal gesagt zu mir, du unterstützt natürlich Menschen dabei, die beste Version von sich selbst zu werden.
Ja.
Was würdest du denn jemanden raten, der gerade mit einer neuen Diagnose, wie zum Beispiel Lohn, konfrontiert ist und nicht weiß, wie er damit umgehen soll?
Also ich denke, und dazu habe ich ja auch, das ist auch ein Teil meiner Arbeit, also ich denke, dass es da ganz gut ist, an der mentalen Ausrichtung auch zu arbeiten. Also einmal darüber zu reden, was macht das eigentlich mit mir, dass ich so eine Erkrankung habe. Aber auf der anderen Seite auch, wie bin ich jetzt eigentlich mit der Erkrankung? Macht die eigentlich eine andere Persönlichkeit aus mir? Wie sehen mich dann andere Menschen? Wie nehmen die mich wahr und wie gehe ich damit um? Und mit welcher Energie gehe ich auch nach außen? Und das war etwas, was ich im Rahmen meiner eigenen Gesundheitsgeschichte auch gelernt habe, in einem Coaching und therapeutischen Einsatz. Und ich habe eigentlich nie gedacht, dass man damit Geld verdienen kann. Aber ich habe tatsächlich viele blinde und sehbehinderte Menschen jetzt auch im Coaching, die im Herkules-Paket wirklich sich persönlich stark machen wollen, um mit ihrer Behinderung einfach anders an die Außenwelt ranzugehen.
Ja, wow.
Und einfach, man ändert nicht, es ist ja immer so, man ändert ja nicht die Verhältnisse im Außen, die kann man nicht ändern. Menschen haben Vorurteile, eine Erkrankung ist ganz schrecklich, die Angehörigen wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Plötzlich muss ich um mehr Hilfe fragen, ein Punkt, der auch ja vielen ganz, ganz schwer fällt. Aber ich kann im Innen meine Haltung dazu ändern. Und ein Gesetz der Quantenphysik ist ja immer da, wo ich meine Energie hinrichte, dahin geht sie auch. Das heißt, wenn ich im Innen jetzt für mich sage, ich fühle mich ganz schlecht, ich fühle mich ganz beschissen, ich bin traurig, weil ich krank bin, ich habe auch Angst davor, blind zu werden und so. Das ist alles berechtigt und das darf auch sein. Und diese Phasen muss jede Persönlichkeit haben. Aber wenn ich mit dieser Energie rausgehe, dann gehe ich raus als graue, ängstliche Maus. Und ich muss mich dann auch nicht wundern, dass ich keine Hilfe kriege, weil das merken die Menschen. Und die möchten nicht damit konfrontiert werden, dass hier jemand traurig ist, Angst hat, krank ist, sich was nicht traut und so. Wenn ich aber rausgehe mit der Haltung, ja, ich habe diese Erkrankung, ja, ja, ich könnte, klar, ich kann irgendwann schlechter sehen, ich könnte blind werden, aber hey, ich will am Leben noch teilnehmen und ich gehe jetzt mal raus und ich gehe in meinen Lieblingsimbiss und ich kaufe mir mein Lieblingsgericht. Oh, und ich gehe gleich mal zu Tante Else, da bin ich noch nie alleine hingegangen, aber ich hatte ja Mobilitätstraining. Boah, geil. Ach, und wenn ich über die Ampel nicht rüberkomme, da werden doch andere Leute an der Ampel sein. Dann sind da auch andere Leute und man kommt über die Ampel, ja? Und das ist neben dem Biorhythmus eigentlich etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, die Menschen da stark zu machen, trotz Krankheit und trotz Vorurteilen und trotz, und es gibt auch viel Schreckliches in der Welt, aber trotzdem dürfen wir ja mit positiver Energie durch die Gegend laufen.
Und das war, wie gesagt, gerade, also wie du, nee, anders nochmal, und das war eigentlich ein ganz toller Schlusssatz, weil du hast gerade dein ganzes Schaffen gerade zusammengefasst mit dem letzten Satz. Und so wie du es auch gesagt hast, du machst ja chronobiologisches Training. Du bist aber eigentlich eine Alltagscoachin oder ein Alltagscoach, ja. Und ja, du begleitest halt auch Leute, um sie beim Leben mit dem eigenen Biorhythmus zu unterstützen, damit sie besser leben können. Und genau. Wie sagst du es auch so toll? Ja, bitte?
Genau, besser leben mit dem eigenen Biorhythmus und der Schlaf und die persönlichen biologischen Rhythmen, das sind eigentlich der Schlüssel, ist eigentlich der Schlüssel zu der Energie, die ich eben, ne, auch nach außen hoffentlich getragen habe, weil die hatte ich vor 5 Jahren so noch nicht. Ne? Mhm. Das war nicht mein Leben. Ich war eher die graue Maus, die, ne, gedacht hat, oh, ich gehe lieber mal vorsichtig und ich habe mal Angst und ich mache lieber mal gar nichts und wenn ich nichts mache, mache ich auch nichts verkehrt. Nicht? Und darum liegt mir das so am Herzen, weil ich merke, wie besser das jetzt alles ist.
Ja.
Besser leben eben.
Besser leben. Und ich mache folgenden Vorschlag, Nina, dass wir deine Webseite auch in die Shownotes packen. Ja. Und zwar beb-schweppe.de, also Schweppe mit Doppel-P, ja. Und da steht auch ganz klar drauf als Überschrift: barrierefrei, professionell, empathisch und alles auch online. Und ich denke, da kann sich der eine oder andere auch noch mal mehr Informationen rausziehen.
Gerne Liebe auch im Nina, Podcast, ne, im Biorhythmus-Podcast oder auch im Newsletter. Also es gibt da auch viele Dinge, wo man jetzt andocken kann.
Sehr gut. Und das werden wir auch alles versuchen mit zu integrieren. Und das steht ja auch alles auf deiner Internetseite, auf deiner Webseite. Von daher wird man vieles finden. Und erstmal vielen Dank, dass du uns heute mal in deine Welt mitgenommen hast, uns so einen Überblick gegeben hast, wie auch so ein chronobiologisches Coaching aussehen kann. Und ich finde das ganz toll, dass eigentlich herauskam, wie ganzheitlich das auch tatsächlich ist. Ja. Ne? Also dass es jetzt nichts Exotisches ist, sondern im Gegenteil, so wie du gesagt hast, es ist für alle im Alltag halt auch essentiell und so schön. Deswegen war mir das wirklich eine Freude, dich auch einzuladen, dass das von Betroffenen für Betroffene ist. Und das ist ein absoluter Mehrwert. Und von daher danke, dass du heute da warst, liebe Nina. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne, ich habe mich auch gefreut.
Sehr gut. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es uns sehr gerne, beziehungsweise seid auch nächsten Monat wieder mit dabei, wenn es heißt, das Auge hört mit. Auf Wiedersehen.